NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest einen weiteren Teil aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Schonungslos beschreibt die Autorin darin das Altern als die schwerste Herausforderung ihres Lebens sowie die Mühen und Freuden einer späten Liebe. Die Stunden, in denen sie und Friedrich die Natur beobachten, gehören mit zu den schönsten. Ob von der Bank aus oder durch das Panoramafenster der Wohnung, die beiden verfolgen gebannt das Treiben der Vögel am See, lauschen den schrillen Schreien der Kraniche am Abend, bemitleiden ein wenig die sich vor Kälte duckenden Lachmöwen. Wie werden wir durch den bevorstehenden Winter kommen, fragt sich Natascha Wodin bang. Damit lässt sie die eigentliche Frage unausgesprochen. Werden wir beide im Frühling noch da sein? Was erwartet uns? Und schon ist sie wieder in Gedanken bei der Mutter und der russischen Bibel, die die einst aus Mariupol mitgebracht hat. Es liest Martina Gedeck.
Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter immer wieder von Reue gepeinigt wurde, weil sie als junge Frau in Mariupol nicht ins Kloster gegangen war, was sie offenbar ernsthaft vorgehabt hatte, obwohl die Kirche in der Stalinzeit verfolgt und zerstört wurde. Aber wahrscheinlich gab es irgendwelche heimlichen, konspirativen Klosternischen, in denen meine Mutter sich vor der Welt verstecken wollte. Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan hat. Ob ihr mein Vater dazwischen gekommen ist, der Krieg oder etwas anderes. Aber sie war überzeugt davon, dass die schreckliche Existenz, die sie führen musste, die Strafe für den Verrat an ihrer Berufung war. Sie hatte Phasen religiöser Verklärung, in denen sie mit dem ekstatischen Lächeln einer Heiligen umherging. Diesen Phasen folgte regelmäßig die völlige Abkehr von Gott, die vehemente, feindselige Leugnung seiner Existenz. Ich war es schon gewöhnt, dass sie an einem Tag das Abendgebet mit mir sprach und mir am nächsten Tag das Beten verbot. Oft sah ich sie in der alten, in Zeitungspapier eingeschlagenen russischen Bibel lesen, die Deportation und Arbeitslager überstanden hatte und, wie ich erst später begriff, die Antwort auf eine meiner Fragen war, die mich so lange Zeit beschäftigt hatte. Hätten die Deutschen meine Mutter von der Straße weggeholt, wie sie es bei vielen anderen getan haben, wäre sie nicht dazu gekommen, diese Bibel mitzunehmen, in das Bündel zu legen, das sie auf die Reise mitnahm. Sie hatte also gewusst, dass man sie deportieren würde. Und vielleicht hatte sie das auch gewollt, weil sie nicht ahnte, was sie in Deutschland erwartete, weil sie vielleicht dachte, ein schlimmeres Leben als unter Stalin könne es nicht geben. Die aus Mariupol mitgebrachte russische Bibel war ein magisches Buch für sie. Sie behauptete, sie könne blind eine beliebige Stelle aufschlagen und würde immer auf genau das stoßen, wonach sie gerade suchte. Ich habe heute die Probe mit einem Gedichtband von Anna Achmatowa gemacht. Ich nahm das Buch aus dem Regal, öffnete es an zufälliger Stelle und las auf der rechten Seite: Vieles möchte, wenn ich mich nicht täusche, noch von meinem Mund besungen sein. All die wortlos dröhnenden Geräusche, was im dunklen Erdreich hüllt den Stein, was im Rauch erahne ich allein. Fertig bin ich längst noch nicht geworden mit der Glut, dem Wasser und der Luft. Meine Träume öffnen mir die Pforten zu so vielen unbekannten Orten, wenn von fern der Morgenstern mich ruft. Susan Sonntag sagt, jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Analog dazu gibt es auch eine Staatsbürgerschaft für das Reich der Jungen und eine für das Reich der Alten. Über Letzteres wissen wir wenig. Keine menschliche Lebenszeit ist in unserem kollektiven Bewusstsein so wenig präsent wie die des Alters. Obwohl alle, die nicht jung sterben, irgendwann in dieses Reich wechseln müssen. Kinder werden viele Jahre lang auf ihr Leben als Erwachsene vorbereitet. Erwachsene hingegen haben meist wenig Ahnung davon, was sie im letzten Reich ihres Lebens erwartet. Niemand sagt es ihnen. Niemand weiht sie ein. Das sogenannte Jammern, das wir von alten Menschen kennen, ist nicht mehr als die Spitze des Eisbergs, nicht mehr als ein uns meist enervierendes Nebengeräusch des Eigentlichen, das verborgen bleibt. Die Alten schämen sich. Sie wollen den Jungen die Wahrheit nicht zumuten. Sie würden es sowieso nicht verstehen, denken sie. Und vor allem fehlen ihnen die Worte, weil es für die Beschreibung des letzten menschlichen Reiches eigentlich keine Worte mehr gibt. Wahrscheinlich muss das so sein. Wahrscheinlich könnten die Jungen ihr Leben nicht leben, wären sie nicht geschützt vor dem Wissen darum, wohin sie gehen und was sie schließlich erwartet. Ich konnte nie etwas mit der Behauptung anfangen, das erste Opfer des Krieges sei immer die Wahrheit. Inzwischen habe ich es verstanden. Der Propagandaforscher Jonas Tögel spricht von kognitiver Kriegsführung. Menschen werden durch gezielte Manipulation dazu gebracht, das zu glauben, was sie glauben sollen. Ein weltweites, nicht physisches Waffenarsenal von Staaten und Militärbündnissen. Eine Strategie, die dem Ziel dient, jeden Menschen zur Waffe zu machen. Demnach muss jetzt jeder von uns zu einer Waffe gegen ein hochgefährliches, kriegerisches Monster werden. Ein Monster namens Putin, das in Wahrheit ein militärischer Zwerg ist. Ohne Chancen gegen die um ein Vielfaches stärkere NATO. Ich habe auch nie verstanden, was ein Kriegsverbrechen ist. Ich habe nicht gewusst, dass es auch das erlaubte Töten gibt. Wer einen anderen Menschen umbringt, kommt ins Gefängnis. Aber im Krieg werden Orden für das Töten verliehen. Im Krieg ist das Morden nicht nur ausdrücklich erlaubt, es ist befohlen. Es ist kein Verbrechen, sondern eine Heldentat. Die Regierungen prahlen damit, wie viele Soldaten der feindlichen Seite ihre Armee an einem Tag getötet hat. Man muss sich nur an bestimmte Regeln halten, dann können es im Krieg gar nicht genug Morde sein, die begangen werden. Mein Leben lang habe ich meinen Ort gesucht. Immer habe ich nach Worten und nach Orten gesucht. Wo immer ich war im Lauf meines Lebens, in jeder Stadt, in jedem Dorf, ob im Inland oder im Ausland, immer habe ich Ausschau gehalten nach einer Wohnung, nach dem einen Platz, der für mich gemacht war. Was werde ich tun, wenn Friedrich vor mir sterben sollte und ich allein zurückbleibe? Eigentlich war ich sicher, dass ich meinen Platz am See gefunden habe, dass dies meine letzte Station ist. Aber manchmal schaue ich mir jetzt im Internet Altenheime in Berlin an, spekuliere mit der Rückkehr in meine alte Welt. Doch in Wahrheit reißen beim Gedanken an Friedrichs Tod alle Zukunftsvorstellungen ab. Ich werde es nicht überleben. Ich werde an meiner Kindertraurigkeit sterben. Pünktlich zur Umstellung auf die Winterzeit überfallen mich die Schmerzen mit doppelter Wucht. Jeden Tag nach dem Aufstehen fühle ich mich so, als hätte man mich verprügelt, als bestünde die Oberfläche meines Körpers nur noch aus blauen Flecken. An der Garderobe hängt wieder Friedrichs großer, schwerer Wintermantel. Er erinnert mich daran, wie wir uns irgendwann zum x-ten Mal getrennt hatten, und er mir schrieb: Vergiss nicht ab und zu die weiße Azalee zu tränken. Sie ist unschuldig, aber vergiss mich. Ich wollte seinen zurückgelassenen Mantel vom Haken nehmen, mich darin einwickeln, hinausgehen und mich im kalten See ertränken. Die dunkelroten Winterastern, die er mir auf den Schreibtisch gestellt hat, duften nach Honig. Zu der Zeit, als eine Frau noch der schriftlichen Erlaubnis ihres Mannes bedurfte, um arbeiten zu dürfen, war ich in verschiedenen Büros als Stenotypistin und Sekretärin beschäftigt. Zu den selbstverständlichen Pflichten der arbeitenden Frauen gehörte es, Kaffee für die Chefs zu kochen, sich von ihnen in den Hintern kneifen und an anderen Körperstellen tätscheln zu lassen. Schon seit meiner Kindheit lebte ich in ständiger Angst vor den Männern, vor dem undeutbaren Flackern, das plötzlich in ihre Augen trat, vor ihren heimlichen, stillschweigenden Übergriffen auf mich, vor denen ich nirgends sicher war. In den Büros der 60er Jahre fanden diese Übergriffe ganz offen und unverblümt statt. Sie gehörten sozusagen zur Konvention. Etwa ein Jahr lang war ich die sogenannte Privatsekretärin eines bekannten bayerischen Vieh- und Fleischhändlers. Er war ein schwerkranker alter Mann, der sich von seiner Firma nicht verabschieden konnte, obwohl sie längst von seinem Sohn geleitet wurde und der sogenannte Seniorchef nur noch eine Schattenexistenz in dem großen Büro am Münchner Schlachthof führte. Zeitweise arbeitete ich in diesem Büro, zeitweise bei Herrn D. zu Hause in Pullach, wo er, einen halben Kilometer entfernt von den stummen, immer von bewaffneten Uniformierten bewachten Mauern des damals noch in Pullach residierenden Bundesnachrichtendienstes, ein luxuriöses Grundstück mit einer Walmdachvilla und Swimmingpool bewohnte. Für mich waren das damals Einblicke in das unentzifferbare Leben reicher Leute. An den Tagen, die ich in Herrn D.'s Vorzimmer auf dem Schlachthof verbrachte, musste ich ihm das Mittagessen aus der Kantine holen. Ein Raum von der Größe eines Bierzeltes, in dem die bayerischen Bauern, die an diesem Tag ihr Vieh zur Schlachtbank brachten, Tonnen von Fleisch verzehrten und Hektoliter Bier in sich hineingossen. Ich tauchte ein in den Tumult ihrer Stimmen, in einen nebligen Ozean aus Essensgerüchen, Bierdunst, Stallgeruch, Zigarren und Zigarettenrauch. Herr D. hätte sich niemals an einen Ort wie diesen begeben. Er hatte nicht den Habitus eines Viehhändlers oder Bauern. Er hätte niemals eine Lederhose oder ein Trachtenhemd getragen. Ich kannte ihn nur in seinen eleganten Morgenmänteln und feinen Anzügen. Ein Gentleman. Ein Lebemann, der eine branchenferne Dekadenz nicht verbergen konnte und in jüngeren Jahren, als er noch gesund war, zweifellos die Frauen geliebt hatte. Er roch immer dezent nach Parfum und trug einen offenkundig schwarz gefärbten Moustache, wie ich ihn von Fotos kannte, auf denen Adolf Hitler abgebildet war. Auf dem Schreibtisch in seiner Pullacher Villa standen die Porträts von Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß, den ich mehrmals als Gast des Hauses zu Gesicht bekommen hatte. Herr D. machte kein Hehl daraus, dass seine Viehagentur mafiose Geschäfte betrieb und Bestechungsgelder an Politiker zahlte. Davon sprach er mit Stolz. Zu Hause bereitete ihm seine Haushälterin delikate, leicht verdauliche Speisen zu, aber wenn er den Tag in seinem Büro auf dem Schlachthof verbrachte, wollte er meistens gebackene Rindermilz oder paniertes Schweinehirn essen. Bis heute erinnere ich mich daran, wie ich mit dem Teller für Herrn D. in der Hand in der Kantine das Heer der bayerischen Viehzüchter durchschreiten musste. Eine Schneise von Balzlauten, Anzüglichkeiten, derben Zoten und Unflätigkeiten in bayerischer Mundart. Jedes Mal ein Spießrutenlauf, bei dem ich mich bis auf den letzten Faden ausgezogen fühlte. Herrn D.'s großes Problem war der Cognac. Das Trinken von Alkohol war ihm, dem an Blasenkrebs Erkrankten, kategorisch verboten. Aber obwohl er für jedes Glas Cognac mit Höllenqualen bezahlen musste, konnte er sein Laster nicht bezwingen. Immer wenn er trank, musste ich damit rechnen, dass er in einen seiner endlosen Diktierräusche geriet. Ich saß ihm mit meinem Stenoblock gegenüber, mit einer schmerzenden Hand, die in großer Eile stenografische Kürzel aufs Papier werfen musste. Es wurde immer später und später, und ich ahnte schon, was mir wieder einmal bevorstand. Es würde mir nichts nutzen, Herrn D. darauf hinzuweisen, dass in einer halben Stunde meine letzte Straßenbahn fuhr. Er würde mir wieder versprechen, mich nach Hause zu fahren, so dass wir keine Eile hätten. Er bezahlte mir kein Taxi, was für einen Mann mit seinem Geldbeutel nicht der Rede wert gewesen wäre. Er setzte sich zu so später Uhrzeit volltrunken in seinen tintenblauen Mercedes-Benz Sport und fuhr in Schlangenlinien durch die dunklen Straßen, ohne sich um Verkehrsschilder und entgegenkommende Autos zu kümmern. Ich saß in Todesangst neben ihm und war jedes Mal sicher, dass ich nicht zu Hause ankommen würde, dass meine Anstellung als Privatsekretärin bei einem krebskranken, trunksüchtigen bayerischen Viehhändler mit einem tödlichen Verkehrsunfall auf einer nächtlichen Münchner Straße enden würde. Ich kann mich an die Inhalte der Briefe, die Herr D. mir diktierte, nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass die nächtlichen, vom Cognac inspirierten Diktate ständig um irgendwelche nebulösen Ereignisse und Einzelheiten seiner Vergangenheit kreisten, die so wirr und zusammenhanglos waren, dass ich in der Regel gar nicht verstand, was ich ins Stenogramm umsetzte. Zumal Herr D. je länger, desto mehr zu lallen begann. Und wenn ich am nächsten Tag versuchte, die Briefe in die Schreibmaschine zu tippen, konnte ich mir auch mit dem größten Aufwand an Fantasie und Kopfzerbrechen nur selten zusammenreimen, was Herr D. gemeint hatte. Mehr oder weniger war das, was ich ihm zur Unterschrift vorlegte, frei erfunden, was er aber gar nicht merkte, weil er die getippten Briefe nie las, sondern blind unterschrieb. Irgendwann kam ich auf die Idee, das Tippen sein zu lassen. Und als Herr D. auch das nicht monierte, schrieb ich nach einer Weile gar nicht mehr mit, wenn er diktierte. Ich hielt den Block auf meinem Schoß und tat nur noch so, als würde ich schreiben, wobei wahrscheinlich auch das nicht notwendig gewesen wäre, denn Herr D. brauchte mich gar nicht. Er hatte mich nur als Alibi für seine Selbstgespräche eingestellt, die er Diktat nannte. Solange er diktierte, war er nicht allein mit seinem Tod und der Tatsache, dass er in seiner Firma nur noch ein Geduldeter war. Eine Sekretärin lieferte den Beweis dafür, dass er immer noch im Sattel saß, dass er eine Autorität war, der Chef, der Boss, der alle Fäden in der Hand hielt. Ich war die als Sekretärin getarnte Sterbebegleiterin eines krebskranken alten Mannes, der seine Macht nicht loslassen konnte. Diesem Spiel bereitete sein Sohn Ludwig, der wirkliche Boss, der liebevoll Wickerl genannt wurde, schließlich ein jähes Ende. Im Gegensatz zu seinem Vater sah er genau so aus, wie man sich einen Viehhändler vorstellt. Breit, grobschlächtig, bodenständig. Von Anfang an fürchtete ich ihn. Seine Augen, mit denen er mich unverhohlen verschlang. Es war einer meiner Schlachthoftage mit Herrn D., als Sohn Wickerl mich zu meinem ahnungsvollen Entsetzen plötzlich zum Diktat in sein Büro rief. Dort passierte das, was längst fällig war. Er fiel sofort über mich her, wollte mich auf die Couch zerren, ich wehrte mich und entkam. Am nächsten Tag wurde mir von seinem Vater fristlos gekündigt. Herr D., dem ich so viele Nächte zugehört, für den ich so viele Teller mit Milz und Hirn durch ein Meer brünstiger Männerblicke getragen hatte, Herr D., der mich bei nächtlichen Autofahrten im Vollrausch nur durch Glück nicht zu Tode gebracht hatte, begründete die Kündigung nicht. Er teilte mir nur mit, dass er mich nicht mehr brauchen würde, dass ich meine Sachen nehmen und gehen könne. Er bezahlte mir nicht einmal mein ohnehin dürftiges Gehalt für den laufenden Monat. Gestern brachten uns zwei türkische Möbelträger ein neues Sofa. Friedrich bot den Männern Tee an. Als sie ablehnten, wusch er zwei Äpfel, trocknete sie ab und reichte sie ihnen mit einem leisen Lächeln. So etwas tut nur er. Wie zu erwarten, hat sich unser beider Zustand während des Winters spürbar verschlechtert. Kaum hat man sich an eine Stufe des Abstiegs gewöhnt, folgt schon die nächste. Friedrichs Knieschmerzen sind endgültig unerträglich geworden, so dass er trotz des hohen Risikos an eine Operation denkt. Die ganze Nacht besteht aus Schmerzmanagement, Ablenkung, Kühlung, Lagerung, Internetbefragungen nach Möglichkeiten der Schmerzlinderung, nach der Wechselwirkung von Medikamenten. Beim Vorlesen verliert Friedrich inzwischen nicht nur die Zeile, nach kurzer Lesedauer beginnen die Wörter in einzelne Buchstaben zu zerfallen. Für mich ist das Gehen auch in der Wohnung schmerzhaft geworden. Das ist schneller eingetreten, als ich befürchtet hatte. Nicht nur die Schmerzen haben zugenommen. Die Motorik der Beine lässt nach. Sie fühlen sich fremd an, so als wäre ich nicht mehr richtig mit ihnen verbunden. Trotzdem haben wir heute unseren kleinen Spaziergang gemacht, bis zu unserer Bank, am Wasser. Aber sitzen konnten wir nur ein paar Minuten. Es ist kalt geworden. Morgens ist die Wiese bedeckt von Raureif und es hat auch schon geschneit. Auf dem Bänkchen bekamen wir Besuch von Lohengrin. Er hielt direkt zu unseren Füßen vor dem Ufer inne, sah uns eine Weile unverwandt an wahrscheinlich in der Hoffnung, dass wir ihm etwas Essbares anbieten würden, aber wir hatten nichts dabei. Schließlich, als er merkte, dass er vergeblich wartete, zog er seinen langen Hals ein wie ein Teleskop, steckte den Kopf unter einen Flügel und überließ sich blind unserem Blick, leise geschaukelt von den grauen, kalten Wellen. Es gibt diese winterlichen Tage, an denen der See völlig erloschen ist, wie gestorben. Friedrich hängt wie eine welke Blume über der Stuhllehne und schläft. Die Lebensgeister verlassen ihn immer mehr. Er scheint endgültig im Ozean seiner Müdigkeit zu versinken. Er vergisst das Essen und Trinken. Wenn ich ihm seinen Tee nicht hinstellen, wenn ich nicht kochen und nicht versuchen würde, ihm alles so schmackhaft wie möglich zu machen, würde er wahrscheinlich gar nichts mehr essen. Er würde verhungern, verdursten. Ich beobachte wieder einmal das an ihm, was mich am meisten schreckt. Eine sanftmütige Ergebenheit. Anstatt froh für ihn zu sein, dass er offenbar keine Angst mehr fühlt, dass er wenigstens vorübergehend Frieden mit seinem Ende schließen kann, gerate ich in Panik, was mir zeigt, wie weit ich von der Bejahung entfernt bin. In mir schreit unentwegt das Nein. Ich bin einverstanden damit, dass alle Menschen sterben müssen. Ich bin einverstanden damit, dass ich sterben muss. Aber doch nicht er. Neulich, als ich die Wäsche aus der Waschmaschine holte, um sie aufzuhängen, fiel mir auf, dass ich beim Beladen der Maschine das Waschpulver vergessen hatte. Heute schrieb ich auf einen Brief statt des aktuellen Datums mein Geburtsdatum. Immerhin habe ich das noch bemerkt. Aber wie viele Fehler mache ich inzwischen, die ich nicht mehr bemerke? Nur eine einzige Nacht bin ich allein. Und da ist sie, die schwarze Lawine, die alles mit sich reißt. Die Destruktion ist in allem und gleichzeitig ist alles selbst das Destruktive. Alles wird zerstört und zerstört selbst. Alles wird negiert und negiert selbst. Das eindeutig Böse, das keine Kehrseite kennt, keinen Gegenpol. Der unzerstörbare Zerstörer. Der Tod. Ein Bild, das mich bis heute begleitet. Ich war noch ein Mädchen und besuchte meinen Vater, den man an einem Leistenbruch operiert hatte, im Krankenhaus. Es war noch die Zeit, in der 8 Kranke und mehr in einem Zimmer lagen und in der man sich an strikte Besuchszeiten halten musste. Mein Vater war schon auf dem Weg der Genesung. Aber während ich mich mit ihm unterhielt, bemerkte ich plötzlich, wie der Mann im Nachbarbett, der noch nicht alt war und bis eben friedlich geschlafen hatte, sich auf einmal aufrichtete, mit den Armen fuchtelte, während er einen unartikulierten Laut ausstieß, dann fiel er zurück aufs Kissen und war tot. Platon sagt, der Eros sei das Verlangen des Sterblichen nach Unsterblichkeit. Ich frage mich, ob das Verlangen nach Unsterblichkeit mich verlassen hat, weil der Eros mich verlassen hat, oder ob es umgekehrt ist. Ob das erotische Verlangen in mir erloschen ist, weil ich nicht mehr nach Unsterblichkeit verlange. Nie habe ich es für möglich gehalten, dass meine Sehnsucht aufhören könnte. Sie war immer das Stärkste in mir, mein Lebensmotor, mein Lebensgrund. Ich war auf der Welt, um Sehnsucht zu haben, um der Sehnsucht zu folgen. Sie hatte keinen Namen, meistens nahm sie den eines Mannes an, aber sie ließ mich nie bleiben, trieb mich immer weiter zu einem neuen Ziel, an einen neuen Strand. Es hörte nie auf. Hinter jedem Geheimnis war ein neues, dem ich folgen musste. Es macht mir Mühe, mich daran zu erinnern, was ich damals empfunden habe, was da unentwegt in mir brannte, mich so unwiderstehlich zog. Auch meine Haut hat ihr Gedächtnis verloren. Die körperliche Leidenschaft erscheint mir heute als etwas Gewaltsames, Martialisches, wovor mein Körper sich fürchten würde. Immer wieder versetzt mich der Sonnenaufgang über dem See in ungläubiges Staunen. Was ich sehe, erscheint mir unwirklich, theatralisch. Es ist, als würde dieses Schauspiel nicht auf der Erde stattfinden, sondern an irgendeinem anderen, Lichtjahre entfernten Ort im Weltraum. Als blickte ich aus dem Fenster auf die Fata Morgana, die Luftspiegelung eines unirdischen Ereignisses. Oder als würde mir eine Lasershow mit hochraffinierten Effekten vorgespielt. Jeden Tag wieder neu und anders. Fast alle alten Frauen, die ich kenne, schämen sich ihres Alters. Auch ich schäme mich. Ich schäme mich meiner Schwäche und Ungeschicklichkeit. Ich schäme mich an der Supermarktkasse, weil ich beim Verstauen der Einkäufe nicht mit der Geschwindigkeit des Transportbandes mithalten kann und die Ungeduld der anderen in meinem Rücken spüre. Ich schäme mich auf einer Treppe, wenn ich festgeklammert am Geländer vor jeder Stufe stehen bleiben und erst das zweite Bein nachziehen muss, bevor ich die nächste Stufe nehmen kann. Ich schäme mich im Restaurant, wenn ich mich mit deutlich sichtbarer Anstrengung und Schwerfälligkeit vom Stuhl erhebe und erst die Anlaufhürde überwinden muss, bevor ich mich in Bewegung setzen kann. Ich schäme mich meiner Vergesslichkeit, meiner Inkontinenz, meiner geschwollenen Füße. Ich schäme mich auf Schritt und Tritt. Und vor allem schäme ich mich meiner Scham. In unserer Nachbarschaft wohnt eine einstige Professorin aus dem Westen, die 84 Jahre alt und mit einem deutlich jüngeren ostdeutschen Mann verheiratet ist. Sie befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Parkinson-Krankheit, die sie stark beeinträchtigt. Aber trotz Alter und Krankheit gelingt es ihr, jeden Tag auszusehen wie aus dem Ei gepellt. Sie ist ausgesprochen apart gekleidet, perfekt geschminkt und frisiert. Mit ihrem strahlenden Lächeln könnte man sie für ein zartes, junges Mädchen halten, fast für ein Kind. Niemand ahnt, was sie durchmacht. In den Nächten schreit sie vor Schmerzen. Oder sie wird von so etwas wie Leichenstarre befallen, ist eingeschlossen in einen eisernen Panzer, in ihren künftigen, toten Körper, den sie nicht mehr spürt. Jeder Schritt, den sie macht, birgt die Gefahr eines Sturzes. Aber ihr schlimmstes Leiden ist die Scham. Niemand soll ahnen, wie alt und krank sie ist, die Frau des noch attraktiven 60-jährigen Mannes, mit dem sie verheiratet ist. Und vor allem soll er sich nicht für sie schämen müssen. Sie lässt sogar die Medikamente, die ihr vom Arzt verschrieben werden, aus einer entfernten Apotheke holen, damit niemand im Ort die Wahrheit über ihren wirklichen Zustand erfährt. Sie hält sich in dem schönen alten Haus am See versteckt wie eine Aussätzige. Das Alter ist eine Art schmutziges Geheimnis, sagt Susan Sontag und meint damit insbesondere die Frauen. Wir verbergen unser schmutziges Geheimnis, so gut es geht, unter unseren Kleidern. Wir wissen, dass nichts so schmutzig und abstoßend ist wie der Körper einer alten Frau. Über nichts auf der Welt werden so schmutzige Witze gerissen wie über das Geschlecht einer alten Frau, das alte, übelriechende weibliche Fleisch, in dem womöglich noch irgendwelche Begierden lauern. Aber meine Scham verlässt mich allmählich. Die Kränkungen des Alters schlafen ein. Ich bin schon zu alt dafür. Ich bin schon gewogen und als zu leicht befunden. Ich zähle nicht mehr.
Martina Gedeck mit dem 7. Abschnitt aus Natascha Wodins Buch Die späten Tage. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Teilen Norddeutschlands und besonders in Niedersachsen drohen ab heute Abend Regenfälle, die zu spiegelglatten Straßen führen könnten. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Außerdem setzen heute einige niedersächsische Straßenmeistereien ihren Warnstreik fort. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Im Süden und Westen Niedersachsens liegen die Temperaturen heute um 0 Grad. Deshalb könnte vor allem in der kommenden Nacht dort der Schneefall in Regen übergehen, der dann auf den noch gefrorenen Boden trifft und zu glatten Straßen führen kann. Gleichzeitig geht der Warnstreik einiger Straßenmeistereien in Niedersachsen in den kommenden Tagen weiter. Deshalb kommt es zu Einschränkungen im Winterdienst. Davon betroffen sind vor allem die Regionen Hannover, Hameln, die Heide und der Harz. Trotzdem soll der Winterdienst weitgehend sichergestellt werden, weil laut Verkehrsbehörde ein großer Teil der Arbeit von privaten Firmen übernommen wird, die nicht vom Warnstreik betroffen sind.
In Deutschland ist der Schutz vor sexueller Belästigung nicht